Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Willkommen beim Agenda-Podcast. Ich bin Franziska Walser und diese Episode wird im Rahmen der Konferenz Der Osten aufgezeichnet. Das ist die führende Konferenz für Ostdeutschland und darüber hinaus. Unser Partner für diesen Podcast ist NWRM, Mitteldeutsche Energie AG. Den Lichtschalter umlegen und zack, die Glühbirne leuchtet oder Kabel einstecken und das Handy lädt. Dass solche kleinen Dinge nicht selbstverständlich sind, das mussten die Bewohner des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick im September erleben. Tausende Haushalte waren über 3 Tage lang ohne Elektrizität und teils auch ohne warmes Wasser. Die Ursache für den Stromausfall war ein Brandanschlag. Details werden noch ermittelt. Vandalismus, gezielte Angriffe, aber auch der Umgang mit dezentraler Stromerzeugung stellen Energieversorger vor Herausforderungen. Welche Lösungsansätze es da gibt, besonders mit Blick auf die Situation in Ostdeutschland, darum geht es heute im Agenda-Podcast. Mein Gast heute ist Sigrid Nagel, sie ist Vorständin für Personal und IT und Arbeitsdirektorin bei NWR Mitteldeutsche Energie AG, kurz NWRM in Chemnitz in Sachsen. Guten Tag, Frau Nagel.
Hallo, Frau Walser.
Frau Nagel, jetzt gehört ja Berlin nicht zum Versorgungsgebiet von NWRM. Was haben Sie denn trotzdem gedacht, als Sie haben es ja sicher verfolgt, als es diesen Stromausfall gab. Was war Ihr erster Gedanke? Wissen Sie das noch?
Ja, also das Erste, als ich es gehört habe, war erstmal, oh mein Gott, was passiert da und wie geht es gerade auch natürlich den Menschen? Weil es ja doch über mehrere Tage ging. Man hat ja im Nachhinein dann auch wirklich gelesen, zum Beispiel die Situation an Seniorenheimen waren. Und allein der Gedanke an die Betroffenen ist dann natürlich gegeben. Und das ist natürlich auch der dritte Vorfall, der jetzt in relativ kurzer Zeit war. Wir erinnern uns noch in der Nähe von Grünheide, ja auch hier im Osten, der Vorfall, wo ja auch die Tesla-Fabrik betroffen war. Wir hatten Spanien, ich glaube, die
großer
Bilder.
Großer Blackout in Spanien, ja.
An die Bilder aus Spanien kann sich auch jeder noch erinnern. Da hat man ja auch wirklich gesehen, wie die Zivilbevölkerung betroffen war, dass alle auf den Straßen waren, weil ja auch wirklich gar nichts mehr ging und das auch für mehrere Tage lahm lag. Und dann auf einmal Berlin. Und natürlich war dann der erste Gedanke, gerade auch wenn wir in der Energieversorgung tätig sind, wie kommt's? Und da sind auch immer noch die Nachbetrachtungen am Laufen, auch immer noch gemeinsam auch mit Spanien, um daraus zu lernen. Und das andere natürlich, wie lange dauert's und wie kommen wir aus dieser Krise raus, auch wenn es nicht unsere Krise war. Natürlich fiebern wir da mit und haben natürlich auch ein Fachinteresse daran.
Und jetzt kann es ja auch eine zufällige Häufung sein, ne? Es muss ja jetzt nicht auf irgendwas hindeuten. Also würden Sie sagen, die Netze sind anfälliger, als sie es noch waren?
Ich würde nicht sagen anfälliger, aber die Welt und die Weltlage hat sich einfach geändert und damit auch die Bedrohungslage. Und das ist uns sehr wohl bewusst. Die Einschläge kommen näher. Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem erst die Drohnensichtungen über den Flughäfen. Mhm. Es ging ja los mit Kopenhagen, dann Cyberangriff auch auf Brüssel. Berlin war jetzt auch betroffen. München hatte jetzt auch 2 Abende lang, wo der Flugverkehr lahmgelegt war wegen Drohnensichtungen. Und wir merken irgendwie, die Bedrohungslage wächst und auch die Nervosität etwas. Und natürlich macht das was mit uns, weil wir als kritische Infrastruktur natürlich darauf achten müssen, dass wir die Energieversorgung sicherstellen können. Und da ist Sicherheit und vorbereitet sein ein riesengroßes Thema für uns.
Ja. Wie bereiten Sie sich denn vor? Also es gibt ja Bedrohungen von verschiedenen Seiten. Es gibt einmal physisch, also die Infrastruktur, Masten, Leitungen und so weiter. Und dann gibt es ja auch die IT-Infrastruktur, ne?
Ja, genau. Also erstmal, wir sind ja eine Tochter von E.ON und im E.ON-Konzern haben wir natürlich auch eine internationale Präsenz und sind so auch über diese Präsenz beteiligt an Ursachenforschungen auf europäischer Ebene, was ist passiert in Spanien und in Berlin. Genauso wie es eben auch die Analysen in der Nähe von Grünheide gab, wo ja eine Schwestergesellschaft von uns auch betroffen war. Das war ja deren Mast, der da angegangen wurde. Da lernen wir einerseits aus den Themen und das andere ist, wir versuchen natürlich präventiv zu agieren. Das heißt, wir machen auch verstärkt Krisenübungen. Wir schauen, wo können wir das Netz redundant aufbauen. Das heißt, dass wir möglichst, wenn was ist, auch umschalten können.
Also eins fällt aus, das andere springt ein.
Ja, sodass möglichst wenige Bewohner betroffen sind. Uns ist natürlich bewusst, wir können nicht jeden Masten sichern. Wir können nicht Wachpersonal neben jeden Masten und an jeder Leitung stellen. Wir haben ein Netzgebiet, was unser Stromnetz betrifft, das passt 2x um die Erde, wenn Sie den Äquator quasi umspannen wollen. Das sind 73.000 Kilometer. Das heißt, da können Sie ja nicht überall Wachleute hinstellen. Das heißt, ja, viele unserer Assets sind natürlich im Freien. Aber wir schauen, dass da, wo wir was sichern können, dass wir es absichern. Wir machen ganz viel auch mit Videoüberwachung. Mhm. Wir machen selbst Drohnenbefliegungen. Normalerweise zur Instandhaltung, aber jetzt eben manchmal auch aus Sicherheitsaspekten. Und wir bereiten uns vor, beziehungsweise versuchen eben, es abzuwenden.
Ja, okay. Und um das den Mitarbeitenden natürlich auch gewärtig zu halten, weil das ist ja, es gibt eben dieses Sprichwort vom Risikofaktor Mensch. Mhm. Also es ist nicht so sehr die Software, sondern mehr der Mensch, der mal in der E-Mail blöd klickt, ne, ist die eigentliche Gefahr.
Das ist die große Gefahr, die wir weniger beeinflussen können. Technisch tun wir schon sehr viel, auch da zum Glück ja zu einem großen Konzern gehören. Da ein DAX-Konzern ist auch mit enger Verbindung in Richtung BSI, also den Bundesbehörden, wo wir wirklich technisch und von der Bedrohungslage her wirklich up-to-date sind. Aber dennoch, die größte Gefahr ist wirklich der Mensch, der auf einen Phishing-Link klickt und so jemandem eine Tür quasi in unsere Systeme öffnet. Und manchmal sind das ja richtig Schläfer, die einmal eindringen und dann erstmal warten, bis sie diese
Merkt
Tür ausnutzen.
Gar nicht. Genau. Ja.
Und zum Beispiel jetzt im Oktober ist gerade der Cyber Security Month. Den nutzen wir sehr intensiv, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu schulen mit Awareness-Kampagnen, mit Schulungen, wo auch für den Ernstfall gesagt wird, wie muss ich mich verhalten, wenn mein Computer auf einmal komische Dinge macht, wenn ich an Dateien nicht mehr rankomme. Und wir klären eben ganz auf, was es eigentlich für Gefahren inzwischen gibt. Weil es ist ja nicht nur der Phishing-Link, es kann ja auch sein, im öffentlichen Raum USB-Ladekabel liegen einfach rum. Die können heutzutage auch Schadware sein.
Oh wow, das wusste ich gar nicht.
Ja. Ja. Also am besten nicht an öffentlichen Ladepunkten, einfach mal sich an ein Kabel stecken.
Mit dem Betriebslaptop
oder auch
zumindest
offene,
nicht.
Offene, nicht gesicherte WLAN-Netzwerke eigentlich nicht unbedingt nutzen. Mhm. Da kann jeder teilweise alles sehen, was sie dann machen, auch mit dem Handy. Und das sind eben genau die Punkte. Bis hin zu, und da habe ich auch großes Lob zugehört, es gab auch Schulungen, wie wir quasi im familiären Umfeld das ganze Thema angehen können, sprich Kinder und Jugendliche, die ja auch sehr viel am Handy Zeit verbringen, die Spiele spielen, teilweise mit Chatfunktionen, wo dann wirklich auch Menschen, die nichts Gutes im Sinne haben, genau in diesen Spielen und über die Chatfunktionen lauern und so quasi ins Kinderzimmer eindringen.
Ja, dieses Cyber-Grooming, also jetzt gar nicht so mit Blick auf den Betrieb, aber mehr, um die Leute in ihrem privaten Umfeld da auch schlau zu machen sozusagen.
Und das,
ne,
gehört für uns eben auch in gewisser Weise dazu, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dazu aufzuschlauen und eine Awareness hervorzuheben, weil es ist eine Gefahr, die kann aus allen Richtungen kommen und die kann auch ins Private eindringen. Und auch da ist es uns wichtig, eben die Belegschaft zu informieren.
Ja, jetzt waren wir auf dieser privaten Ebene, also der kleinen Ebene. Können wir nochmal auf die ganz große deutsche Ebene springen? Also es gibt ja den Operationsplan Deutschland. Sie haben gerade gesagt, Sie sind kritische Infrastruktur. Wie sind Sie denn da beteiligt als wirklich großer ostdeutscher Energieversorger?
Also auch da stehen wir über den E.ON-Konzern auf Bundesebene sogar im Austausch mit allen möglichen Beteiligten. Und wir sind Flächenversorger, wir sind in 4 Bundesländern aktiv. Und in allen Bundesländern haben wir auch schon Kontakt zu Behörden aufgenommen. Wir haben uns auch schon mal mit der Bundeswehr getroffen, um erste Gespräche zu führen. Also heißt, das Thema ist auf dem Plan und wir beteiligen uns an den Überlegungen und tun unseres, um das Ganze sicherer zu machen und uns gut vorzubereiten.
Okay, also große Zusatzaufgabe, die ja dazukommt zu den ja im Alltag auch schon präsenten Aufgaben. Also Sie sind ja gerade in der Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung. Wir alle sind in dieser Umstellung weg von Kohle- und Atomkraftwerken. Was gibt's denn da für Herausforderungen?
Wir sind natürlich Treiber der Energiewende in unserer Region, kann man sagen. Also der Plan der Bundesregierung, aber auch der EU zur Dekarbonisierung und CO2-Freiheit, jeweils auch mit den hinterlegten Zeitplänen, ist ja quasi für uns unsere Roadmap, an der wir uns orientieren. Und da sind wir in Ostdeutschland quasi, ja, wir sagen immer, wir sitzen auf einem Schatz. Weil wenn wir reinschauen, wie erneuerbare Energien bei uns schon erzeugt werden, ist gerade der Osten ganz weit vorne, weil wir eigentlich schon mehr erzeugen, als wir verbrauchen können im Osten.
Durch was? Durch Wind?
Durch Wind, durch PV-Anlagen und durch Biogas.
Okay.
Das sind so die großen Energieerzeuger, die wir bei uns im Netz und in der Fläche haben, die bei uns einspeisen. Und ja, wo wir auch stolz sind, dass wir ja seit über einem Jahr auch diese Geschichte erzählen, mit dem wir sitzen auf einem Schatz in Ostdeutschland. Und unser Ziel ist es natürlich, und ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor der Energiewende, wenn wir es schaffen, energieintensive Industrie oder große Verbräucher da anzusiedeln, wo eben diese Energie erzeugt wird. Und nicht dahin zu kommen, wie es ja momentan oft die Debatte war, diese Energie in andere Bundesländer und in andere Regionen zu transportieren, sondern am einfachsten ist natürlich, wenn sich diejenigen dann gleich dort ansiedeln, wo die Energie direkt vor Ort ist.
Genau, muss man auch keine langen Hochspannungsleitungen bauen.
Genau. Ja. Und das macht es einfacher und das funktioniert. Also wir werden gerade überrannt mit Anschlussbegehren. Wir tun viel, um unser Netz zu ertüchtigen, weil das muss man ja dennoch, also auch um diese ganze Energie aufzunehmen, müssen wir das Netz ertüchtigen und bauen da gerade ganz intensiv. Also im letzten Jahr über 500 Millionen Euro, die wir in den Netzausbau investiert haben.
Weil es ja auch viele dezentrale Quellen sind. Ne? Es ist ja nicht dieses eine Kraftwerk und dann legt man da halt eine Leitung hin, sondern es ist hier eine PV-Anlage, da ein Rotor.
Genau. Ja. Also es ist wirklich, wenn ein Anschlussbegehren kommt und jemand will eben zum Beispiel einen Windpark bauen, dann müssen wir ja schauen, wie müssen wir das Netz ertüchtigen, damit wir das alles aufnehmen können, damit das Netz eben dafür auch ausgerichtet ist. Und dafür bauen wir intensiv Netze, Umspannwerke. Wir verbauen auch ganz stark digitale Elemente, wie zum Beispiel digitale Ortsnetzstationen, die uns erleichtern, das Netz auch wirklich über Digitalisierung auszulesen und immer zu wissen, weil ich ja quasi Verkehr auf dem Netz gerade drauf ist.
Weil es ja schwanken kann, ne? Mal ist Sonne, mal ist keine Sonne, mal ist Wind, mal ist kein Wind. Genau. Also deswegen auch, oder?
Ja, und je näher wir da dran sind, eben durch die Digitalisierung, desto leichter ist es auch, das Ganze fernzusteuern und auszulesen. Und da investieren wir echt einiges. Und wir merken eben, dass diese Anschlussbegehren, die wir bekommen, nicht nur im Großen, also früher waren es sehr viele große PV-Anlagen, große Windkraftanlagen, jetzt kommen Balkonkraftwerke dazu, Wallboxen, Wärmepumpen, also auch eben im privaten Umfeld. Und all das muss ja angeschlossen und dann eben im Netz stabil gehalten werden.
Mhm. Aber schön eigentlich, dass da so viel Bewegung ist, auch von den Privatmenschen, ne? Dass die das, dass die da auch irgendwie autark sein wollen und beitragen wollen.
Und das ist wirklich, also teilweise sind die Anschlussbegehren und diese Anschlüsse auch im privaten Umfeld wirklich in den letzten Jahren verdoppelt und verdreifacht worden. Also das ist wirklich, wir sagen immer, wir werden überrannt mit diesen Anschlussbegehren und wir tun natürlich alles, um es gleichzeitig anzuschließen. Aber natürlich, wenn so viel auf einmal kommt, dauert es ein bisschen länger, als es vor ein paar Jahren war.
Und das ist was spezifisch Ostdeutsches, würden Sie sagen? Also dass sich da auch Leute auf den Weg machen? Also wie kommt es denn, dass sie diesen Schatz haben und Süddeutschland hat den nicht?
Also im Süden ist einfach auch die Topografie nicht so ganz geeignet für Windausbau. Mhm. Da sind wir einfach im Norden natürlich privilegierter. Das merkt man auch noch näher an den Küsten natürlich noch mehr.
Weil es so schön flach ist.
Weil es flach ist. Teilweise haben wir dann auch Offshore-Windparks, ja, die einspeisen können. Und da merken wir, dass auch eine gewisse Offenheit auch für Windenergie ist. Nicht in ganz Ostdeutschland, aber doch einige Bundesländer haben da schon einen sehr guten Ausbau gemacht. Wir haben auch größere Solarfelder, also PV-Anlagen, die inzwischen ja auf den Flächen erstellt werden. Und wir merken, dass sich schon Teile der Bevölkerung wirklich öffnen. Und jemand, der jetzt gerade überlegt, Neubau macht, da ist das ganze Thema ja eh, mache ich eine Wärmepumpe, mit der ich eben heize, setze ich mir eine PV-Anlage aufs Dach. Das ist ja relativ selbstverständlich. Und diejenigen, die auch Anlagen austauschen müssen, überlegen auch in die Richtung und manche rüsten einfach auch um. Und da haben wir einfach gemerkt, dass gerade jetzt in den letzten 2-3 Jahren doch das Ganze gestiegen ist und viele sich auch dafür einfach mal interessieren und wir auch dazu aufklären.
Und Sie haben eben gesagt, die Anschlussbegehren steigen auch. Also da kommen auch Leute, die Strom wollen, sozusagen, ne?
Ja, genau. Und das ist auch schön, hat aber auch ein bisschen seine Nachteile, weil im Moment ist es gesetzlich nicht so geregelt, dass wir quasi entscheiden können, wen wir als erstes ans Netz nehmen. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen First Come, First Serve.
Also jemand stellt die Anfrage und dann wird so abgearbeitet.
Genau. Ja. Und für uns wäre es natürlich praktisch, wenn wir schauen könnten, ist es ein Verbraucher oder ist es ein Erzeuger? Mhm. Weil momentan sind eher die Erzeuger noch diejenigen, die sich melden. Und dadurch kommt dann noch mehr erneuerbare Energie natürlich ins Netz. Wenn wir aber Verbraucher anschließen könnten und da auch eine andere Reihenfolge machen könnten, dann würden wir das Ganze mehr an der Waage halten können.
Ja,
weil wir natürlich dann große Verbraucher auch vorziehen könnten, um zu sagen, wir haben die Erzeugung, aber jetzt ziehen wir die Verbraucher nach.
Ja.
Und auch bei den Verbrauchern ist ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist natürlich große Energie. Intensive Unternehmen, Produktionsbetriebe. Das ist natürlich für die Gemeinden und Kommunen auch schön, weil damit auch Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Andererseits bekommen wir gerade aber auch ganz viele Nachfragen von Rechenzentren.
Ja.
Also Datacenter, die ziehen wahnsinnig viel Energie. Aber natürlich arbeitet da fast niemand drin. Das sind ja eher Server, die laufen und die natürlich viel Energie verbrauchen, bringt aber nicht so viele Arbeitsplätze wie im Produktionsbetrieb
ist
zum
klar,
Beispiel mit
genau.
sich. Und insofern, das würde jetzt weniger an uns liegen, hier eine Reihenfolge zu machen, aber da wäre es natürlich für die Kommunen auch spannend zu sehen, welche Ansiedelung könnte eben auch Arbeitsplätze mit sich bringen und da dann vielleicht eine Priorisierung zu bekommen. Und wir kriegen auch gerade ganz viele Anfragen nach Speichern. Wirklich nach Großspeichern. Das ist auch ein Thema, das gerade sehr deutschlandweit zunimmt.
Also Batterien letztendlich, oder?
Genau.
Also Akkus.
Große Batteriespeicher. Eben nicht nur im privaten Umfeld, wo sie selber aus ihrer PV-Anlage den Strom speichern, um den dann später zum Beispiel zu nutzen, um ihr Auto zu laden, sondern wirklich auch große Speicher, die eben, und das wäre das Schöne, wenn es netzdienliche Speicher wären, dann würden diese Speicher genutzt werden können, um das Netz zu stabilisieren und eben genau dann einzuspeichern, wenn der Strom gerade im Überfluss vorhanden ist und damit billig. und dann abzugeben. Und da kommt jetzt der Punkt, netzdienliche Speicher könnten wir halt stärker ansteuern. Und so wie es im Moment ist, viele bauen Speicher, um damit auch Geld zu verdienen, quasi einzuspeichern, wenn
die spekulieren mit dem Strom sozusagen.
Ja. Okay. Mhm. Das ist gerade sehr auch in der Presse und in der Diskussion in der Politik, weil die speichern natürlich, wenn die Energie günstig ist und geben ab, wenn die Energie teuer ist und verdienen daran.
Ja.
Und wir würden uns aber eher vorstellen, dass Speicher genutzt werden und auch von uns angesteuert werden können oder von anderen Netzbetreibern auf einer übergelagerten Netzebene, um eben das Netz stabil zu halten und nicht dieses Thema, damit Geld zu verdienen oder eben wirtschaftlichen Aspekt zu verfolgen, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich das Netz zu unterstützen, ausgelastet zu sein und eben dann Energie auch zur Verfügung zu haben, wenn vielleicht Sonne und Wind gerade nicht so verfügbar sind. Mhm.
Aber die müssten dann in öffentlicher Hand sein, also die müssten dann von den Gemeinden sein oder irgendwie so, oder? Wenn
Nee, also das kann man
nicht
klären.
Spekuliert sozusagen.
Das kann man klären mit Eigentumsverhältnissen oder auch mit Vorschriften. Aber auf jeden Fall wäre es viel besser, weil sonst ist es trotzdem wieder so, die Zeche zahlt der Verbraucher.
Mhm. Total. Und bei dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben so Unterschiede gibt bei den Verbrauchern, dass natürlich Arbeitsplätze entstehen in der Industrie, aber nicht in Serverfarmen. Das können Sie auch nicht steuern als Konzern, ne? Also man kann nicht sagen, ja, ich nehme dich und dich nehme ich nicht. Das dürfen sie gar nicht, ne?
Also es ist so, dass die rechtliche Lage nicht wirklich eindeutig ist und dass eben wir eigentlich das Anschlussbegehren erfüllen müssen und nicht eine Reihenfolge vorgeben können.
Ja.
Und was wir natürlich nicht haben wollen, ist, dass wir dann quasi verklagt werden, weil wir dem Anschlussbegehren nicht stattgegeben haben. Und die rechtliche Lage gibt es nicht her, dass wir uns auf was beziehen können und sagen, wir können eine Priorisierung selbst vornehmen auf Basis eben der Netzzustände. Und solange es das nicht gibt, schließen wir den an, der sich eben als erstes meldet.
Ja, okay, also politischer Handlungsbedarf an der Stelle.
Ja, und da gibt es schon gerade intensive Diskussionen, wie das eventuell angegangen werden könnte oder wie wir da auch die Möglichkeit bekommen, das zu priorisieren.
Können Sie nochmal sagen, wie jetzt, also das ist ja eben dieser Wandel, diese Transformation der Energieversorgung, wie wirkt sich das dann so auf die Gesellschaft aus, auf die Wirtschaft in der Region, also dieser Wandel, hat der dann auch wieder Rückwirkungen, ne? Das irgendwie, weiß ich nicht, es entstehen natürlich Arbeitsplätze bei Ihnen im Konzern, ne?
Ja, also wir sind eben stolz, dass wir in Ostdeutschland feststellen, dass sich Unternehmen oder eben auch Datacenter ansiedeln und dass sie nicht an die üblichen Knotenpunkte gehen. Zum Beispiel Frankfurt ist normalerweise für Datacenter die Ansiedlung Nummer 1 gewesen. Da ist aber das Netz inzwischen so voll, da kann über Jahre nichts mehr angeschlossen werden. Und deswegen merken wir eben gerade, dass Ostdeutschland richtig boomt, weil viele eben erkennen, hier ist erneuerbare Energie vorhanden, mehr als verbraucht werden kann, dann gehen wir doch dahin. Weil man muss auch sagen, der Netzausbau und eben gerade die großen Leitungen, das dauert ja auch wirklich Jahre mit den Genehmigungs- und Planungsverfahren. Das heißt, bis das Ganze dann in anderen Regionen dann vielleicht so ertüchtigt ist, dass sie sich ansiedeln könnten, müssen wir viel länger warten, als wenn wir im Osten eben bei uns die Anschlüsse vornehmen. Natürlich auch wir leiden unter Bürokratie und langen Genehmigungs- und Planungsverfahren, aber wir haben eben die Energie schon vor Ort und wenn wir vielleicht auch ein bisschen mit beeinflussen können, wo wir dann die Ansiedelung vornehmen, wo wir wissen, dass unser Netz auch noch Verbraucher verträgt, dann haben wir da natürlich tolle Möglichkeiten, um gerade im Osten noch gute Standorte auszuwählen, gemeinsam das anzugehen und so Ansiedelungen auch hinzubekommen.
Genau, weil sie ja wirklich eine große Fläche bedienen, ne? Und dass man dann sagen kann, okay, Chemnitz ist schon ein bisschen voll, aber geh doch mal nach da sozusagen. Also dass man einfach ein bisschen die Regionen ein bisschen streut.
Genau, weil wir wissen ja eben, wo die Einspeisung vorgenommen wird, wo die erneuerbaren Energien stehen, wo sie vorhanden sind und können ja dann auch analysieren, ist das Netz dort schon ausgelastet, können wir da noch Verbraucher anschließen. Und wenn wir so Netzausbaupläne quasi gemeinsam mit den Verbrauchern planen könnten, das wäre ideal.
Und das heißt aber auch, also wir haben ja dieses Thema ein bisschen Transformation als Chance. Also das heißt, wenn Sie sagen, da müssen die Verbraucher in die Fläche sozusagen, das heißt ja auch, dass dann die Strukturen vor Ort profitieren und dass vielleicht Gegenden, wo nicht so viel ist an, weiß ich nicht, Industrie, dadurch dann vielleicht aufgewertet werden, ne? Oder
definitiv. Ja. Und das ist ja allein so, dass auch durch unsere Aktivitäten, also wenn wir bauen, das machen wir ja auch nicht alleine, allein dadurch, dass wir Material kaufen, dass wir auch mit Baufirmen zusammenarbeiten. In WAM hat zum Beispiel rund 4.800 eigene Mitarbeiter. Mhm. Aber wir haben mal hochgerechnet, dass wir eigentlich 19.000 Arbeitsplätze beschäftigen bei uns in der Region. Allein durch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ja.
Weil wir eben in der letzten Zeit so viel investieren in den Netzausbau und in die Netzertüchtigung. Und das ist einfach auch tolle Zahlen, die für die Region einfach sprechen, was dort eigentlich an Wirtschaft auch entsteht und an Wirtschaftlichkeit kommt.
Ich würde gerne nochmal sprechen so über die regionalen Partnerschaften. Also Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Akzeptanz in Ihrem Gebiet, viel auch so für Wind- und PV-Anlagen in der Bevölkerung. Trotzdem müssen sie ja mit unglaublich vielen Kommunen immer wieder neu verhandeln und sagen, guck mal, ich brauche hier ein Grundstück, ich müsste hier mal einen Mast hinstellen. Wie funktioniert das denn?
Also das ist so, ja, kann man sagen, unser tägliches Brot und unser tägliches Geschäft eigentlich, den Netzausbau hinzubekommen mit den Kommunen. Und dann ist ja noch was Neues dazu gekommen mit der kommunalen Wärmewende. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, wo die Kommunen quasi im Mittelpunkt stehen, dass sie selbst für sich ja erarbeiten müssen in den nächsten Jahren, wie kann ich eigentlich die Wärmeversorgung für mich in der Kommune auch gewährleisten? Weg von dem, wie wir es bisher gemacht haben. Und da unterstützen wir gerade über 200 Kommunen darin, diese kommunale Wärmeplanung vorzunehmen und auf Basis der Topologie und der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort zu analysieren, wie könnten wir denn Wärmegewinnung in dieser jeweiligen Kommune gestalten.
Das heißt, es muss man sich dann wirklich für jede von diesen 200 genau anschauen. Also man sagt nicht, Leute, Fernwärme für alle oder sowas. Also es ist dann wirklich sehr individuell.
Ja, vor allem, weil Fernwärme erfordert natürlich auch, dass viele Rohre verlegt werden. Ich glaube, das wissen ja viele, dass gerade ganz viele Straßen auch aufgerissen werden und da was verlegt wird. Und das ist natürlich in kleinen Gemeinden gar nicht so wirtschaftlich. Und da ist es dann auch spannend zu wissen, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. Mhm. Ich meine, es gibt Erdwärme. Wir können auch aus Flüssen und Seen Wärme gewinnen. Oder das ist auch was Schönes und machen wir auch schon da, wo zum Beispiel Datacenter stehen. Die blasen gerade Wärme in die Luft.
Weil die also, Server laufen.
Genau,
und dann
weil die
Wärme
laufen
erzeugen.
Und weil die warm sind. Und diese Wärme zu nutzen, das haben wir jetzt auch schon mit ein paar Kommunen besprochen, da wo eben Datacenter schon sind oder noch entstehen, dass die Abwärme von Datacentern dann zum Beispiel auch genutzt werden kann, um die Gemeinde mit Wärme zu versorgen.
Ja, okay.
Und das ist eben jeweils gegeben. Was haben wir für natürliche Gegebenheiten und könnten uns da vorstellen, was gibt's eben für Industrieansiedelungen? Das kann auch bei Chemieparks, kann das Thema Abwärme auch noch spannend sein. Mhm. Also da einfach zu schauen, was ist da, wie groß ist die Gemeinde, was ist auch wirtschaftlich und das gemeinsam zu erarbeiten.
Gut, und das kann ich mir vorstellen, dass da auch eine große Akzeptanz und auch Dankbarkeit da ist, ne, weil da braucht es ja auch Expertise, die vielleicht gar nicht so da ist in den Kommunen jeweils, die sie dann einbringen.
Mhm. Ja. Und auch da tickt ja die Zeit, weil da gibt es ja auch gewisse Vorgaben, dass von der Größe der Kommune jeweils abhängig auch die Zeitplanung vorgegeben ist, wie viel Zeit sie haben. Und an dem orientiert sind wir natürlich auf die Kommunen auch zugegangen oder die haben uns angefragt. Teilweise haben sich auch mit Ingenieurbüros beraten lassen. Und so entsteht jetzt gerade flächendeckende kommunale Wärmeplanung, kann man sagen.
Das klingt total harmonisch und gleichzeitig leben wir ja in der Zeit politischer Polarisierung und die AfD ist in Sachsen und in vielen Kommunen die stärkste Kraft. Ist ja auch kein Geheimnis, dass die nicht so für nachhaltige Energieerzeugung brennt. Erleben Sie da auch Gegenwind? Also haben Sie manchmal Probleme, so Akzeptanz zu finden für Ihre Projekte?
Ja, natürlich. Und wir setzen da ganz viel auf Kommunikation und Aufklärung. Also wirklich Bürgerdialoge. Sei es jetzt, wenn man einen Windpark baut, an dem wir oft ja auch beteiligt sind. Wir haben ja selbst auch eine Tochtergesellschaft, die erneuerbare Energien erzeugt und auch an Windparks beteiligt ist, dass wir Bürgerdialoge machen, wo wir aufklären und teilweise eben mit diesen Wirtshausparolen ein bisschen aufzuräumen.
Wie ist das mit den Fledermäusen, die immer in die Rotorblätter fliegen?
Fledermäuse, Vögel, Eidechsen, also diese ganze Flora und Fauna, wo wir ja zum Teil auch Ersatzmaßnahmen vornehmen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass uns das nicht interessiert, sondern es wird ja dann auch gemeinsam mit den Behörden analysiert, welche Tiere sind vorhanden, was sind Ersatzmaßnahmen. Teilweise werden auch alte Turmstationen umgebaut und bieten so quasi neuen Lebensraum, wenn daneben Mast entsteht. Das sieht man teilweise auch, wenn man so übers Netzgebiet fährt. Da ist ein Mast und daneben steht zum Beispiel eine alte Turmstation, wo früher eben die Kabel reingegangen sind. Und da steht dann jetzt auch, das ist eine Ersatzbaumaßnahme und wir bieten hier einen Lebensraum für. Und manchmal sind dann so auch die Tiere abgebildet, die dort einen neuen Lebensraum gefunden haben. Das ist alles, was wir gemeinsam mit den Behörden erarbeiten und überlegen und dann eben auch realisieren. Und darüber klären wir eben auch auf. Und das ist eben bei Windparks, die wir bauen, oder natürlich gehen wir in den Dialog mit denen, denen die Flächen gehören, wo wir zum Beispiel Masten errichten müssen etc. Also das ist ein großes Kommunikationsrad, das wir drehen. Ganz viele Gespräche, ganz viel Aufklärung und Dialog.
Und es funktioniert? Also sind die Leute dann zugänglich für Fakten? So, es ist ja manchmal ein bisschen schwer, ne, mit Fakten.
Ja, aber
anzukommen.
Ein Kollege von mir war zum Beispiel vor kurzem bei einem Bürgerdialog für einen Windpark und war dort als Experte geladen und hat einfach wirklich mal mit Zahlen, Daten, Fakten aufgeklärt und hat gemerkt, die Leute sind dankbar, weil sie endlich was Greifbares hatten. Weil eben nicht nur, und deswegen nenne ich es eben leider so Wirtshausparolen, einfach das nachgeplappert wurde, was so ein bisschen ja Niveau von Schlagzeilen und reißerisches Niveau hat, sondern das wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten einfach argumentiert wird. Und ja, natürlich, es gibt eine gewisse Lärmbelastung, es gibt natürlich gewisse Beeinträchtigungen, aber wenn man die kennt, wenn man die beziffern kann, wenn man sich eben auch an Abstände hält, die ja vorgeschrieben sind etc., dann kann man das auch klar einordnen. Mhm. Aber wenn viel mit Angst oder eben mit Polemik gespielt wird, dann ist es natürlich was anderes. Und da wollen wir eigentlich dagegen arbeiten, um zu sagen, wir klären auf, wir sind faktenorientiert.
Und setzen Sie dann auch so Anreize, also zu sagen, hör mal, wenn ihr jetzt einen Windpark habt zum Beispiel, das ist dann attraktiv, weil ihr habt Strom und dann kommen Unternehmen oder, also ich meine, kann man auch mit sowas dann arbeiten?
Ja, natürlich müssen wir aufklären, dass wenn wir alle an diese CO2-freie Zukunft glauben und die Dekarbonisierung wirklich ernst nehmen, dass es nur mit der Energiewende funktioniert, wenn wir alle mitmachen. Mhm. Weil immer dieses nicht in meinem Hinterhof, ja. Das funktioniert halt leider nicht. Dieses, in Bayern sagt man ein bisschen das Schlotrians-Prinzip.
Zünd nicht mein Haus an, zünd das andere an. Ne?
Genau. Also nicht in meinem Hinterhof, aber da drüben, da ist doch noch Platz, da könnt ihr was hinbauen und dann, da wohnt ja auch wieder jemand. Und so funktioniert es nicht. Es ist ein Solidaritätsprinzip, wenn jeder mitmacht. Und deswegen ist es eben auch so schön, dass Energiewende jetzt im Kleinen auch spürbar ist. Mhm. Über die kommunale Wärmewende, über das, dass sie sich jetzt relativ einfach auch ein Balkonkraftwerk zum Beispiel selbst installieren können und sich im Kleinen auch freuen können über das, was sie erzeugen. Und da ist natürlich ein Riesenbestandteil auch, dass wir den Strommarkt flexibilisiert bekommen.
Ja.
Das wäre auch noch ein Punkt, den ich ansprechen könnte. Eine Flexibilisierung ist zum Beispiel, also wir haben als eines der ersten Unternehmen ein erstes flexibles Stromprodukt für Gesamtdeutschland im Angebot. Das heißt, wir sagen 24 Stunden vorher, wie wird der Strompreis morgen sein?
Okay, weil Sie das prognostizieren können, zum Beispiel, weil Sie das Wetter wissen.
Weil wir das Wetter wissen, ja. Weil wir auch wissen, was wir eingekauft haben, wie sich bei uns der Strommix zusammensetzt, dann können wir eben sagen, wie viel kostet dich morgen der Strom?
Ja.
Und dann können Sie planen. Wenn Sie wissen, der ist morgen günstig, dann wissen Sie, ich kann mein Auto laden, ich kann Wäsche waschen, ich kann Trockner anschmeißen. Und dafür gibt's ja inzwischen auch digitale Produkte. Ich meine, was es natürlich dafür braucht, ist ein Smart Meter, ein intelligenter Zähler, weil nur mit dem können Sie das Ganze natürlich steuern und eine Smart Home Steuerung.
Ja.
Aber da gibt's inzwischen eben auch kleine Boxen. Und da gibt's eben auch Menschen, die haben Spaß dran, das zu sehen und damit auch eine gewisse Steuerung reinzubringen. Und das ist quasi die Zukunft. Und das erlebbar zu machen, das ist eigentlich auch der größte Booster, um die Energiewende auch nach Hause zu bringen.
Ja, interessant. Also das heißt, ich hätte die Wahl als Kundin zu sagen, will ich so und so viel Cent pro Kilowatt durchgehend zahlen oder will ich einfach an diesen Schwankungen partizipieren?
Ja, also wenn Sie,
und dadurch sparen möglicherweise.
Ja. Wenn Sie ein flexibles Stromprodukt abschließen, dann haben Sie eine ganz andere Preisgestaltung als das, was jeder oder viele von uns ja noch zu Hause haben, den ganz normalen Grund- und Arbeitspreis, nachdem sich Ihr normaler Strompreis orientiert.
Mhm. Aber das kann ich mir vorstellen, dass man da Spaß dran hat, so an der Wirksamkeit. Ne? Das ist ein bisschen so, wie wenn man einen Garten hat und dann düngt man und dann irgendwie hat man und Erdbeeren. Und also man ist dann wirklich nah dran an dieser Energieerzeugung, ne? Und macht sie sich ein bisschen zu eigen.
Und gerade wenn Sie eben eine PV-Anlage am Dach haben, Balkonkraftwerk, dann sehen Sie ja auch, wie viel Sie selbst erzeugen, wie viel davon können Sie selber verbrauchen. Mhm. Dann haben Sie vielleicht noch einen kleinen Speicher zu Hause, wo Sie das dann eben für die Zeiten, wo dann eben dunkel ist, noch zurücklegen, um dann ihren eigenen Strom aus dem Speicher zu beziehen. Und so entsteht dann ein Kreislauf.
Und was ich ja auch nochmal spannend finde, um nochmal auf dieses Mehrheiten organisieren, Akzeptanz schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das gelingt in der Gemeinde, ne, dass man sich da zusammenrauft dann zu so einem Thema und da irgendwie einen demokratischen Prozess hat und eine Lösung findet, dass das ja dann vielleicht auch, weiß ich nicht, zusammenführt, ne, und vielleicht dann auch für andere Prozesse hilfreich ist, oder?
Ja, natürlich, weil eben mit dieser gemeinsamen Planung auch ein gewisses Miteinander entsteht. Das Schöne ist auch zum Beispiel bei uns, wir sind ein Unternehmen, das zu 42% in kommunaler Hand ist.
Mhm.
An uns sind 650 Gemeinden und Kommunen selbst beteiligt. Und natürlich haben die dann auch Anteil an Energiewende dadurch, dass sie uns quasi als Anteilseigner besitzen. Und wir sind für sie ein Partner, der mit ihnen die Energiewende realisiert. Und das ist natürlich für die Bürgerinnen und Bürger auch spannend, weil sie eben wissen, auf unterschiedlichste Art und Weise, eben über diese Anteile, die Kommune hält, aber eben auch über diese gemeinsame Erarbeitung des kommunalen Wärmeplans, agieren wir gemeinsam und tun was für die Zukunftsfähigkeit in der Gemeinde.
Ja, ja, nicht so die da oben, die uns den Strom schicken.
Ja.
Ja. Frau Nagel, vielen Dank, das war sehr spannend.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte.
Das war der Agenda-Podcast heute mit Sigrid Nagel, Vorständin für Personal und IT bei Envia Mitteldeutsche Energie AG in Chemnitz. Mehr wirtschaftliche und politische Perspektiven zum Osten gibt es bei der Konferenz Der Osten. 35 Jahre nach der deutschen Einheit bringt der Tagesspiegel am 4. November rund 750 Macherinnen und Macher aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Mit dabei ist unter anderem die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser und die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig. Den Link zu der Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie den Agenda-Podcast wiederhören und weiterempfehlen. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Franziska Walser, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.